Der Schauspieler Sabine Tambrea, der kann sich über einen Mangel an interessanten Rollen nicht beklagen. Ludwig II., der bayerische Märchenkönig, eine Rolle in Babylon Berlin, zuletzt Franz Kafka in Die Herrlichkeit des Lebens. Tja, und jetzt schreibt er auch noch. Auf sein Debüt vor 3 Jahren folgt jetzt Vaterländer, ein Buch über seine eigene Familiengeschichte. Ende der 80er Jahre ist er mit Eltern und Schwester aus Ceausescus Rumänien nach Deutschland übergesiedelt und darum geht's in diesem Buch. Morgen Abend stellt er Vaterländer vor in der schönen Lesung, die wir hier im Programm live übertragen werden. Und ich habe das Glück, ihn jetzt begrüßen zu können. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank.
Ich habe mich jetzt, Herr Tambrea, gedrückt in der Anmoderation um die Bezeichnung Roman. Ist das ein Roman?
Das ist autobiografischer Stoff, literarisch verarbeitet. Und diese Bezeichnung Roman ist für mich und meine Familie einerseits ein Schutz, aber andererseits war es für mich auch eine Möglichkeit, mit etwas mehr Distanz umso mehr Nähe erschaffen zu können, dadurch, dass man gewisse zeitlichen Abläufe vielleicht verändert, damit die Dramaturgie einfach mehr Sinn ergibt in Romanform.
Wie ist das gewichtet? Wie viel Prozent Roman, wie viel Prozent Autobiografie stecken drin?
Sagen wir 99% autobiografisch und 1% Roman.
Okay, weil auch die Namen der Figuren sind entweder identisch mit den ihren oder auch zumindest nah dran. Wie ist es, einen Roman zu schreiben über die Familie, wenn ich mir das vorstelle, über meine große, lebhafte Familie? Da gäbe es, glaube ich, viel Gesprächsbedarf.
Ja, also ich habe mich auf einen bestimmten Aspekt fokussiert, nämlich was bedeutet Freiheit für Menschen und was treibt Menschen dazu, ihre Heimat verlassen zu müssen. Und dadurch fokussiere ich mich jetzt nicht so auf die privaten und, sagen wir mal die Aspekte, die in der Boulevardpresse zu lesen sein würden, sondern wirklich auf diese Aspekte der Geschichte. Und dadurch hatte ich eine Mission und konnte alles andere aussparen, was vielleicht unangenehm gewesen wäre.
Aber trotzdem stelle ich mir vor, wenn mein Bruder ein Buch schreiben würde, in dem ich vorkomme, dass ich die eine oder andere Situation anders erlebt habe oder anders beschreiben würde. Gab es da Austausch dazu?
Aus diesem Grund habe ich wirklich alles mit meinen Eltern und meiner Familie geteilt. Von Anfang an, als ich begonnen habe zu schreiben, war klar, wo die Reise hingeht und sie haben jede Fassung zu lesen bekommen. Und mir war es auch ganz wichtig, dass nichts in diesem Buch ist, womit sie sich nicht wohlfühlen. Das kenne ich selbst aus Interviews. Manchmal sagt man im Übermut oder voller Adrenalin einen Satz, der einem hinterher sehr unangenehm ist. Und deshalb wollte ich Ihnen eigentlich über die 3 Jahre, in denen ich an diesem Buch gearbeitet habe, immer wieder die Möglichkeit geben, nachzudenken und in sich hineinzuhorchen, ob sie damit wirklich mit sich im Reinen sind, wenn gewisse Sachen in dem Buch stehen.
Wenn Menschen anfangen, sich mit der Familiengeschichte zu beschäftigen, gibt es ja oft sowas wie einen Auslöser, vielleicht einen Tod von einer nahen Person. Gab es für Sie so einen biografischen Auslöser, diese Geschichte aufzuschreiben?
Ich habe schon sehr lange das Bedürfnis für das Leben, das ich hier in Deutschland führen darf, einfach Danke zu sagen. Und darüber zu reflektieren, was das für ein Privileg ist, hier in Freiheit leben zu dürfen. Wir wurden in eine Diktatur hineingeboren und durch den Mut meines Vaters wurde uns ein Leben in Freiheit geschenkt. Und das führe ich mir sehr oft vor Augen, gerade in der letzten Zeit bei den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auch. Gerade im Hinblick auch, dass geflohene Menschen hauptsächlich als Zahlen betrachtet werden und damit argumentiert wird. Und mir war es ein Bedürfnis, die Geschichte hinter unserer Zahl zu erzählen und begreifbar zu machen und so intim und kompromisslos wie möglich, um hoffentlich Empathie dafür zu wecken, was es bedeutet, sein Land zu verlassen.
Sie haben vorhin die Redewendung gebraucht, wo die Reise hingeht. Die ging für Sie dann ganz konkret nach Deutschland und zwar an den Kölner Hauptbahnhof. Und da steht dann, als Sie ankommen, vielleicht so 3 Jahre alt, da steht ein rauchender Mann, bisschen ungepflegt, langhaarig, enge Lederhosen an. Und Ihnen wird gesagt von Ihrer Schwester, das ist übrigens dein Vater, Sie waren noch so klein damals. Können Sie diese Szene selbst noch abrufen oder ist das das, was Ihnen erzählt worden ist?
Ach so, meine Mutter hat gedacht, dass dies mein Vater ist. Nach 2 Jahren, mein Vater ist vorgeflohen auf einer Konzertreise und es gab außer Briefen und Telefonaten am Wochenende keine Möglichkeit zu kommunizieren. Und da setzen natürlich alle Befürchtungen ein. Wie geht es meinem Ehemann in der Fremde? Was ist aus ihm geworden während dieser 2 Jahre, in denen wir uns nicht gesehen haben? Und meine Mutter hatte diese Angstvorstellung, dass dieser fremde Mann, dass das aus meinem Vater geworden ist. Und mein Vater war eigentlich ganz der Alte und stand nur am falschen Ende des Bahnsteigs und rannte mit zwei riesigen Blumensträußen auf uns zu. Diese Szene wurde mir erzählt. Ich war zu klein, um sie bewusst selbst zu erleben. Aber so ist es wie mit sehr vielen Sachen, die in diesem Buch besprochen werden. Es sind mir angeeignete Erinnerungen durch Erzählungen anderer. Und da habe ich versucht, mit ganz vielen Gespräche zu führen, damit das wirklich auch so weit wie möglich der Wahrheit und der Realität entspricht, was ich da erzähle in diesem Buch.
Der Mann mit den Blumensträußen, der packt dann Sie, Ihre Schwester, Ihre Mutter ins Auto und als Sie wieder aussteigen, sagt er in einer Sprache, die Ihnen fremd vorkommt, Glatzerstraße 4 in 4370 Mal. Und Sie sollen sich mal bitte schön diese Adresse merken, das sei jetzt Ihr neues Zuhause. Wie erinnern Sie sich dann an die Zeit, die danach kommt? Wie warm oder wie kalt wurden Sie in 4370 Mal aufgenommen?
Absolut liebevoll, wohlwollend und unterstützend, muss ich sagen. In Mal gab es die Philharmonie Ungarica. Das war ein Orchester für geflohene Musiker aus dem Osten. Wurde gegründet nach den Ungarnaufständen 56. Und es gab eine große Community von Rumänen und Ungarn, die uns den Einstieg leicht gemacht haben, aber auch die Integration. Also meine Schwester und ich gingen dann hier zur Schule oder in den Kindergarten. Und ich habe nicht ansatzweise eine negative Erinnerung, was unsere Integration angeht.
Ich muss sagen, das freut mich, aber ehrlicherweise überrascht es mich auch. Sie schreiben dann zum Beispiel auch von der Nachbarin, die, als die Eltern nicht da sind, schön für sie kocht und so, und wo sie wirklich betüttelt werden und man sich um sie kümmert. Liegt es daran, dass sie vielleicht, ihre Eltern waren beide professionelle Musiker, Sie haben gerade das Orchester angesprochen, dass sie in gewisser Weise so einen hohen Sozialstatus hatten als Künstler, als Musikerfamilie?
Ich würde das gar nicht so, ich glaube, das waren einfach gute Seelen, die gemerkt haben, dass da jemand traumatisiert alles verloren hat in der alten Heimat und einfach ein wenig Unterstützung braucht. Das würde ich jetzt nicht vom sozialen Stand abhängig machen, abgesehen davon, so hoch war der soziale Stand gar nicht. Also das Gehalt war so, dass man gerade irgendwie dann auch die Raten abbezahlen konnte. Ich würde gerne das so sehen, dass es sehr gute Menschen waren, die gemerkt haben, dass da eine junge Familie einfach Unterstützung braucht.
Sie haben offenbar Vaterländer im Plural, also auch in gewisser Weise demnach zwei Väter. Das müssen Sie bitte erklären.
Das bleibt auch im Buch relativ offen. Ich finde den Titel toll, weil er ganz viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Einerseits gibt es für mich nicht ein Vaterland, sondern es gibt einfach mehrere Vaterländer. Andererseits spielt es auch damit, dass wenn man Vaterländer mal sucht auf Instagram oder in den sozialen Medien, dann trifft man sehr oft auf rechte Inhalte. Und dieser Begriff spielt auch damit, dass dass es eigentlich paradox ist, dass es nicht das eine Land gibt, auf das man stolz sein kann, sondern für mich gibt es diese Grenze nicht, sondern es ist offen und es gibt mehrere.
Also ich wollte ja eigentlich auf die Erinnerung Ihres Großvaters hinaus, den ich sozusagen als zweiten Vater da sah.
Dann habe ich falsch geantwortet.
Sie können das jetzt nachholen.
Aber stellen Sie die Frage ganz.
Was ist die Geschichte Ihres Großvaters? Und die nimmt ja einen großen Raum ein in Ihrem Buch.
Mein Großvater war im Jahr 1949 zu Unrecht inhaftiert worden in einem Gefängnis der Securitate, weil er schlicht und ergreifend einen alten Schulkameraden getroffen hat. Dieser Schulkamerad wurde aber zum Kopf einer regierungskritischen Organisation in der Zwischenzeit und war ein Feind des Systems. Und mein Großvater wurde daraufhin 2 Jahre völlig zu Unrecht inhaftiert, hat im Arbeitslager gearbeitet und hat wirklich eine Höllenzeit erlebt. Und nachträglich hat er Memoiren über diese Zeit geschrieben, die ich übersetzt habe und ein wenig eingekürzt habe, weil es sonst die Gravitation wäre zu stark gewesen, um die anderen beiden Teile des Romans nicht zu erdrücken. Aber seine Geschichte habe ich versucht, wirklich eins zu eins hier wiederzugeben und erfühlbar zu machen.
Jetzt haben Sie sich sozusagen auch schon als Übersetzer eingeführt oder gekennzeichnet. Tatsächlich spielt ja die rumänische Sprache auch eine Rolle in Ihrem Buch. Was rumänisch gesagt wurde, und das ist in Ihrer Familie natürlich die Familiensprache, wird dann auch so hingeschrieben und dann übersetzt. Wenn Sie zwei Vaterländer haben, haben Sie auch sowas wie zwei Muttersprachen?
Ja, ich habe sogar mehrere. Also ich würde instinktiv antworten, drei. Rumänisch, Deutsch. Aber auch die Musik, die mir wirklich, seit ich denken kann, mit in die Wiege gelegt wurde. Also mit 4 Jahren habe ich mit dem Geigenspiel angefangen. Meine Eltern sind beide Orchestermusiker und das war das, was sie uns weitergeben konnten. Um etwas an der Hand zu haben, um die Besten in einem jeweiligen Beruf zu werden. Und das war bei meinen Eltern die Musik, die sie uns weitergegeben haben.
Und das ist ja durchaus eine universelle Sprache. Sie beschreiben das auch sehr schön, wie da einerseits liebevoll, aber andererseits auch bestimmt Ihnen das Instrument und der Bogen in die Hände gegeben werden und Ihr Körper sozusagen korrigiert wird, die rechte Schulter runter und sowas. Welche Rolle spielt Musik jetzt noch in Ihrem Leben? Ich habe es gesagt, Sie haben wahnsinnig viele Preise schon als junger Mensch gewonnen. Und dann irgendwann gesagt, Reißleine, ich werde jetzt Schauspieler. Ist die Musik noch da bei Ihnen?
Definitiv. Also als Sprache und auch als Vorbereitungsmittel. Sogar bei Schauspielrollen bleibt mir die Musik als wichtiges Werkzeug erhalten. Also ich komponiere selbst, wann immer ich eine Hauptrolle annehme, versuche ich das, was ich nicht in Worte fassen kann bei einer Figur, um es nochmal zu bedienen, wo die Reise hingehen soll bei einer Figur, versuche ich es in Musik zu fassen, um einfach auch ein Gefühl davon zu haben und nicht nur kalte, kategorisierende Worte, die eine Figur beschreiben. Und diese Musik höre ich mir dann an in der Maske.
Um die Figur zu verstehen, wenn die Musik noch so eine Wichtigkeit und Wertigkeit hat, wieso ist sie dann bei Ihnen dennoch nicht zum Beruf geworden? Wieso mussten Sie Schauspieler werden?
Das war kein selbstgewählter Pfad, der mit der Musik. Und ich war sehr aufgeregt immer vor Auftritten. Und im Alter von 12, 13 Jahren hatte ich ziemlich viele Auftritte, auch mit Sinfonieorchestern. Und ich war immer so aufgeregt, weil es ein zu großer Druck für mich war, das zu erfüllen, was man monatelang allein in seinem Zimmer einüben musste. Und man war dann auf der Bühne angewiesen auf diese Reflexe. Und wenn der Finger auch nur 1 Millimeter zu weit nach links war, war das ein Defizit als Musiker. Man hat nicht genug geübt. Dementsprechend, viel Glück beim nächsten Mal. Und ehrlich gesagt, war mir das einfach zu viel Druck zu der Zeit.
Und den spüren Sie nicht, wenn Sie auf der Bühne stehen oder vor einer Kamera, den Druck?
Überhaupt nicht. Das ist ganz faszinierend, weil man hat einfach den Schutz einer Figur. Und jegliches Defizit, das man vielleicht mitbringt, und sei es, dass man schlecht geschlafen hat am Abend vorher oder dass man vielleicht auch aufgeregt ist, eine Szene gut zu erfüllen, wird es in dem Moment zum Teil einer Figur. Also das soll jetzt keine Rechtfertigung dafür sein, irgendwie schlecht vorbereitet vor die Kamera zu treten oder so. Aber man fühlt sich sicher, weil man durch die Figur unangreifbar ist.
Jetzt haben Sie Ihre Karriere als Schauspieler begonnen nach der Ausbildung an der Ernst-Busch-Hochschule am BE? Also Klaus Peimann hat Sie direkt im Mann weg engagiert ans Berliner Ensemble. Danach kamen dann jede Menge Rollen in Filmen, fürs Fernsehen, fürs Kino, Serien spielen Sie viel. Wird man Sie mal wieder auf einer Theaterbühne sehen oder ist dieses Kapitel beschlossen?
Ich würde so gern, es fehlt mir total. Und dieser Luxus monatelang auszuprobieren, und nicht gleich auf effizienteste Weise das Endergebnis abliefern zu müssen, dieser Luxus fehlt mir schon sehr. Deshalb, also irgendwann ist mein Fundus aufgebraucht, den ich mir über 10 Jahre am BE erarbeitet habe. Und dann muss ich wieder auf die Bühne, um neu zu lernen, was ich dann vor der Kamera anbieten könnte.
Das sagt Sabin Tambrea, aber vorher wird er lesen, und zwar aus seinem dann doch Roman Vaterländer. Morgen Abend ab 19 Uhr können Sie bei der Lesung dabei sein, hier im Hause des Rundfunks, im großen Sendesaal, oder aber Sie lassen einfach das Radio laufen. Wir übertragen live ab 19 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und bedanke mich sehr fürs Gespräch, Herr Tambrea.
Ich danke Ihnen.